Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 88. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Jede Sekunde bekommt irgendwo auf der Welt jemand eine Migräneattacke. Und nein, nicht einfach Kopfschmerzen, sondern ein neurologisches Gewitter, das Sehen, Hören, Denken, sogar Sprechen verändern kann. Trotzdem sagen viele noch, ach, du bist doch nur ein bisschen empfindlich heute, oder? In dieser Folge räumen wir genau damit auf. Wir sprechen darüber, was Migräne wirklich ist, wie sie sich anfühlt, was sie im Gehirn auslöst und was moderne Medizin dagegen in der Hand hat. Und was du, falls du vielleicht selbst betroffen bist, dagegen tun kannst.
Hadis Health Hacks.
Wusstest du, dass Migräneattacken oft nicht spontan auftreten, sondern sich im Gehirn bis zu 72 Stunden vorher ankündigen? Viele Betroffene merken das nicht, aber dein Körper weiß es. Deshalb mein Hack. Führe für 2 Wochen einen Gesundheitskalender wie ein kleines Tagebuch. Das klappt übrigens auch bei anderen Beschwerden. Schreib jeden Tag 3 Dinge auf. Erstens, wie hast du geschlafen? Zweitens, was hast du gegessen und wann? Drittens, gab es Reizüberflutung wie zum Beispiel eine hohe Bildschirmzeit, Ärger oder Stress? Dann markierst du deine Migränetage und schaust rückwärts. Was war 24 bis 72 Stunden vorher? Studien zeigen, dass unser Gehirn bei Migränepatienten oft überempfindlich auf Reize reagiert, noch bevor der Schmerz kommt. Wenn du deine persönlichen Frühzeichen erkennst, zum Beispiel vermehrtes Gähnen, Stimmungstiefs oder Heißhunger, kannst du früh gegensteuern. Was passiert da eigentlich genau im Kopf? Warum reagieren manche Menschen so extrem auf Reize? Und was kann moderne Medizin wirklich tun, um Migräne in den Griff zu bekommen? Genau darüber spreche ich jetzt mit meiner Expertin.
Talk der Woche.
Ich rede in dieser Woche mit Dr. Dagny Holle-Lee. Sie ist Neurologin, Kopfschmerzexpertin und Buchautorin. Sie leitet das Westdeutsche Kopfschmerz- und Schwindelzentrum in der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Essen und ist seit Januar 2022 Mitglied der Leitlinienkommission der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Und sie ist die Mitgründerin einer digitalen Migränetherapie. Wie genau diese aussieht, erfahren wir jetzt. Dagny, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dich heute mit mir unterhältst. Finde ich super.
Sehr gerne.
Wir haben ein spannendes Thema, und zwar ist das Thema Migräne. Es ist die häufigste neurologische Erkrankung. Circa 6-8% aller Männer sind betroffen, 12-17% aller Frauen leiden unter Migräne. Das sind so circa 10 Millionen Menschen in Deutschland. Wie genau äußert sich eine Migräne und wie ist sie von gewöhnlichen Kopfschmerzen zu unterscheiden?
Ja, also erstmal ist Migräne ein beeinträchtigender Kopfschmerz, meistens ein starker. Häufig kommen Begleitsymptome dazu, wie Licht-, Lärmempfindlichkeit, Übelkeit, Erbrechen. Wichtig ist aber immer, dass Migräne viel mehr ist als nur Kopfschmerzen. Es gibt so eine Vorphase der Migräne, da sind Betroffene schon gereizt oder müde, haben Heißhunger. Es kann so eine depressive Stimmungslage machen. Und was auch ganz wichtig ist, nicht jede Migräne ist gleich dieser ganz schlimme, dramatische Kopfschmerz. Wenn man so in die Medien guckt, dann denkt man, okay, da muss man im Bett liegen und sich übergeben und es geht gar nichts mehr. Aber die allermeisten haben Formen der Migräne, die beeinträchtigend sind, aber wo man vielleicht auch noch zur Arbeit gehen kann oder wo man sich trotzdem noch um sein Kind kümmern kann.
Ist das evolutionär entstanden? Also, oder ist es ein Fehler im System? Woher kommt die Migräne?
Ja, also es gibt so die Theorie, dass es ja irgendwie ein Überlebensvorteil auch mal gewesen sein muss, weil so viele Menschen das haben und es trotzdem ja drin geblieben ist, obwohl es so störend ist in der genetischen Information. Man stellt sich das so vor, dass die Migräne eigentlich eine Filterfunktionsstörung ist. Das heißt, zu viele Reize von außen erreichen das Gehirn. Und das war durchaus mal früher ein Überlebensvorteil, weil man in der Höhle wohnt, das gefährliche Tier vielleicht früher gehört hat, als alle anderen das gehört haben. Oder schneller auf Wetterwechsel reagiert hat. Oder solche Sachen, die vielleicht früher wirklich zum Überleben beigetragen haben. Heute aber natürlich in dieser Welt, wo permanent Informationen von allen Seiten kommt, es klingelt überall, das Licht ist überall hell, ständig rauscht irgendwas an einem vorbei, da ist es natürlich eher störend.
In der Unterscheidung von Kopfschmerzen gibt es ja auch den bekannten Spannungskopfschmerz, der fällt wahrscheinlich nicht unter den Migräneformenkreis, oder?
Ja, es ist so mit dem Spannungskopfschmerz, das ist so ein heikles Thema, weil in Deutschland ganz viele denken, sie hätten einen Spannungskopfschmerz und eigentlich ist es eine Migräne. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber irgendwie ist der Spannungskopfschmerz irgendwie positiver besetzt. Das klingt so nach Arbeit, das klingt so nach irgendwie, man hat was geleistet und dann kommt ein Kopfschmerz. Es ist aber so, dass ein Spannungskopfschmerz eigentlich keinen Krankheitswert hat. Das heißt, wenn ein Kopfschmerz einen stört und beeinträchtigend ist, dann ist es schon kein Spannungskopfschmerz mehr. Wenn man sich daran erinnern kann, wie häufig man das letzten Monat hat, wenn man dafür Schmerzmedikamente einnimmt, dann ist es schon kein Spannungskopfschmerz mehr. Spannungskopfschmerz wäre wirklich nur, wenn man mal ein Druckgefühl irgendwie am Kopf hat und dann ist es schon wieder weg, weil man sich gar nicht mehr daran erinnert.
Okay. Wann wird eine Migräne chronisch?
Chronisch ist ein großer Unterschied zu Rückenschmerz zum Beispiel. Da würde man ja immer sagen, man hat 3 Monate Rückenschmerzen, dann ist es eine chronische Erkrankung. Bei Kopfschmerz ist es ein Unterschied. Da hat man mehr als 15 Kopfschmerztage im Monat und davon müssen 8 die Migränekriterien erfüllen. Dann wäre es chronisch. Das ist immer ganz wichtig, weil ich sitze ganz häufig vor Betroffenen, die sagen dann, ich habe doch 20 Jahre Migräne, warum ist das keine chronische Erkrankung? Eine chronische Erkrankung ist es schon, aber keine chronische Migräne, wenn man eben nur 4-mal im Monat das hat.
Was sind denn die Charakteristika?
Das ist wirklich die Anzahl der Kopfschmerztage.
Okay.
Das ist der Unterschied. Wenn man 15 Kopfschmerztage im Monat hat, davon 8 Migränetage. Und Migränetage wäre halt, wenn man Lichtempfindlichkeit dabei hat, bestimmte Migränemedikamente wirken, Ruhebedürfnis dabei hat, dann würde man von chronisch sprechen. Wenn man aber nur 4-mal im Monat Migräne hat, also 4 Kopfschmerztage, dann wäre es eine episodische Migräne.
Ja, gibt es einen Grund, warum Frauen häufiger betroffen sind?
Wahrscheinlich spielen die Hormone da eine wichtige Rolle, weil so ist, dass bis zur Pubertät Jungs und Mädchen gleich häufig betroffen sind und dann nach der Pubertät deutlich mehr Frauen betroffen sind. Und es gibt so klare Hinweise, also zum Beispiel die orale Kontrazeption kann einen Einfluss drauf haben, Schwangerschaft hat einen Einfluss drauf, Wechseljahre, wenn die Hormone wieder durcheinander gehen, haben einen Einfluss drauf. Also das ist schon stark auch hormonell getriggert.
Es gibt ja verschiedene Auslöser für Migräne. Was sind denn die bekanntesten oder die am häufigsten vorkommen?
Ja, Auslöser, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Es ist so, die Migräne ist eine genetisch bedingte Erkrankung. Das heißt, man kommt mit einem Migränegehirn schon auf die Welt. Das hat man geerbt von irgendjemandem in der Familie. Und das ist sozusagen die Bereitschaft des Gehirns, Migräneattacken zu machen. Das heißt, alles, was dann eine Migräne möglicherweise begünstigt, ist nicht der Auslöser, sondern einfach ein Trigger, aber auf eine bestehende Genetik drauf. Es gibt so klassische Trigger, Menstruation zum Beispiel, für einige Wetterwechsel, Stressabfall häufig, deswegen gibt es sowas wie eine Wochenendmigräne. Und ganz vieles, was gar kein Trigger ist. Man dachte früher zum Beispiel, Schokolade würde triggern. Und heute weiß man, der Heißhunger auf Schokolade ist schon ein Migränesymptom und gar nicht der Auslöser für Migräne.
Was kann ich denn machen, wenn ich glaube, dass ich unter Migräne leide?
Naja, es lohnt auf jeden Fall dann mit dem Arzt oder der Ärztin mal drüber zu sprechen, weil es gibt exzellente Therapien. Das heißt, es gibt eine sehr gute Akuttherapie, die man ausprobieren kann. Das sind so migränespezifische Medikamente, Triptane. Es gibt aber auch gute prophylaktische Maßnahmen, sowohl nicht medikamentös als auch medikamentös. Das heißt, das Allerwichtigste ist erstmal die Diagnose zu sichern. Und die geht im Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin. Dafür braucht man eigentlich keine weitere Diagnostik.
Was kann ich denn prophylaktisch tun?
Nicht medikamentös ist immer das Wichtigste, Regelmäßigkeit. Also das Migränegehirn mag ein ganz geregeltes Leben bezüglich Essen, Schlafen, Trinken, vor allem bezüglich des Schlafes. Also was schlimm ist, ist unter der Woche ganz kurz schlafen und am Wochenende ausschlafen. Das triggert bei ganz vielen das Problem. Oder Schichtdienst zum Beispiel, ganz schrecklich, weil man dann überhaupt keinen richtigen Rhythmus hat. Das mag das Gehirn nicht. Sport ist gut. Früher haben wir immer gesagt Ausdauersport. Ich würde heute sagen, egal was, Hauptsache man tut's wirklich. Und dann Entspannungsverfahren. Und da muss man auch wieder gucken, das, was einem Entspannung bringt. Also manche mögen es einfach im Café zu sitzen und Kaffee trinken, das ist okay. Oder man lernt richtig progressive Muskelrelaxation oder Atemtechniken oder Yoga. Ganz individuell, das, was einen irgendwie runterbringt.
Was kann ich medikamentös machen, wenn mich das Ganze Nicht-Medikamentöse nicht weiterbringt?
Ja, da gibt es Medikamente, die man sozusagen vorbeugend einnehmen kann, damit weniger Migräne auftritt. Das heilt nicht, sondern das erhöht einfach die Chance, mehr Tage ohne Migräne zu haben. Da gibt es einmal Medikamente, die, wir sagen immer, nicht spezifisch sind. Das heißt, nicht spezifisch in die Pathophysiologie der Migräne eingreifen, sondern zum Beispiel Antidepressiva sind oder Beta-Blocker oder bestimmte Mittel gegen Epilepsie, die helfen. Und seit ein paar Jahren haben wir jetzt auch spezifische Medikamente, die ein bestimmtes Molekül Molekül blockieren, nämlich CGRP. Das ist Calcitonin Gene-Related Peptide. Das ist ein Molekül, was für Entzündung sorgt und wahrscheinlich bei der Migräne eine ganz wichtige Rolle spielt.
Und das kann ich selektiv hemmen oder?
Genau, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Es gibt mittlerweile Antikörper, die das Molekül blockieren. Es gibt einen Antikörper, der den Rezeptor blockiert. Und es gibt noch einen Antagonisten, also einen Gegenspieler am Rezeptor, der aber auch über diesen CGRP-Rezeptor wirkt.
Ich habe gelesen, dass häufig Ibuprofen verschrieben wird. Ist das genauso wirksam?
Also Ibuprofen hilft vielen ganz gut. Aber wenn das nicht ausreichend ist oder sehr viel davon genommen werden muss, dann sind diese Triptane häufig deutlich besser. Also grundsätzlich ist es so, dass diese spezifischen Migränemittel meistens besser wirken, aber es gibt auch immer wieder Patienten, die sagen, mir reicht die Ibuprofen und dann ist das auch gut. Aber man muss immer sagen, ich sehe relativ viele, die dann sehr viel davon nehmen und dann Magenschleimhautentzündungen bekommen oder eben andere Komplikationen, die dann durchaus auch schwierig sind.
Ja, hat sich nicht deshalb so eine 10-20er-Regel etabliert? Kannst du uns erklären, was das bedeutet?
Ja, also es gibt die 10-20-Regel, die besagt, dass man an 10 Tagen im Monat Schmerzmedikamente einnehmen darf und an 20 keine einnehmen sollte pro Monat. Da geht es aber gar nicht so sehr um die Nebenwirkungen der Akutmedikation, sondern da geht es um die Verhinderung eines sogenannten Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch. Es gibt für Migräne, und das ist relativ spezifisch für das Migränegehirn, so eine Eigenart, wenn man sehr viele Schmerzmittel einnimmt, dann produziert das Gehirn Kopfschmerzen und Migräneattacken von alleine, einfach durch die Einnahme dieser Schmerzmittel. Und dann kann es sein, dass man weiter Schmerzmittel nimmt, einfach um die Schmerzen zu bekämpfen, die man hat, weil man so viele Schmerzmittel eingenommen hat. Das war mal so vor 5-6 Jahren ein Riesenproblem, auch in Deutschland. Mittlerweile sind alle Migränepatienten so geprimed, dass die meisten so viel Angst haben vor Schmerzmitteln, dass eher zu wenig eingenommen wird als zu viel. Die Grundregel ist immer, wenn man es braucht, muss man es halt einnehmen, aber dass man es nicht nimmt wie ein Bonbon, ja, sondern wirklich als eine Schmerzmedikation nimmt und eben so ein bisschen guckt, dass es nicht vollkommen aus dem Ruder läuft.
Ja, welche Therapieansätze sind für dich im Augenblick am spannendsten? Also jenseits der Standardmedikation, du bist ja auch Mitgründerin einer digitalen Migränetherapie. Wie sieht diese aus?
Ja, absolut. Es ist halt so, dass das, was ich hier so im Alltag gelernt habe, ist, dass das, was die meisten beeinträchtigt, ist die Unwissenheit. Also es ist gar nicht so sehr, dass ich jetzt denke, so das neueste Medikament, klar, das ist alles schick. Aber das, was ich im Alltag häufig sehe, ist, dass viele unglaublich Angst haben, weil sie nicht wissen, was passiert. Unglaublich Angst haben, die Zukunft zu planen, weil sie wieder Angst haben, dass da eine Attacke kommt. Angst haben, schwanger zu werden, weil sie Angst haben, dann nicht behandeln zu können. Man nennt das so interictal burden. Das heißt, wie krank ist man, wenn man gerade gar keine Attacken hat? Und meine Erfahrung ist, dass diese Belastung sozusagen außerhalb der eigentlichen Attacke entscheidend ist, wie gut man zurechtkommt. Und ich weiß das für mich selber. Ich habe selber eine Migräne und ich würde nie sagen, ich bin eine Patientin mit Migräne, sondern ich bin ein Mensch, der eine Migräne hat und ich komme damit gut zurecht. Und da gibt's halt einen Tag, der schlecht ist, aber dann ist auch wieder gut. Auf diesem Boden habe ich diese App gegründet, um sozusagen fundiertes Wissen an den Mann und die Frau bringen zu können. Wir wissen, dass multimodale Schmerztherapie mit ganz viel Education und so, das funktioniert hervorragend. Aber das ist überhaupt nicht skalierbar. Da muss man Leute 3 Wochen in der Klinik zusammenbringen und dann müssen die jeden Tag was lernen und Psychologengespräche und gute Education. Das funktioniert hervorragend, aber in der Praxis geht das ja nicht. Und das, was die App eben kann, ist, das einfach digital für zu Hause so aufzubereiten, dass das jeder einfach zu Hause auch machen kann. Und das ist sozusagen die Idee dahinter und daran glaube ich sehr, weil ich in der Praxis sehe, dass häufig klitzekleine Aufklärung schon dazu führt, dass man einfach sicherer ist und dann wird die Migräne auch dadurch schon besser.
Also jetzt verstehe ich, die App ist ein weiteres Werkzeug im Behandlungskoffer sozusagen. Wie stehst du zu Neurofeedback, Wearables und anderen digitalen Helferlein?
Alles, was sozusagen dazu führt, dass man mehr ins innere Gleichgewicht kommt, ist positiv. Ob man das über Neurofeedback, Biofeedback, von mir aus den Schrittzähler macht, ist im Prinzip egal. Es ist mehr so, dass man für sich selber einen Ansatz finden muss, wie man sich selber reguliert. Also vieles ist ja auch ein Problem der Selbstregulation und das ist individuell sehr unterschiedlich. Es gibt ja Leute, die entspannen sich beim Joggen und andere würden sagen, wenn ich joggen gehe, bin ich so gestresst, dass mich das überhaupt nicht runterbringt. Ja, das heißt, da muss man individuelle Ansätze finden, auch zum Beispiel psychotherapeutisch oder so. Das hängt eben individuell davon ab, wie man ausgelenkt ist und was einen sozusagen zur inneren Mitte zurückführt.
Wie stehst du zu Implantaten oder Neurostimulation, wenn es um Migränebehandlung geht?
Da bin ich ehrlicherweise sehr zurückhaltend. Es gibt Daten für invasive Neuromodulation, für occipitales Stimulation zum Beispiel. Da wird hinten der Nervus occipitalis stimuliert. Die Datenlage ist mäßig. Und ich sehe relativ viele Patienten, die durchaus auch schlechter waren nach der Operation. Einfach, weil man einen Schnitt machen muss, weil man das implantieren muss, weil es Elektrodenbrüche gibt, weil man bei Nerven auch nie so genau weiß, wenn man die stimuliert, ob die nicht auch in eine andere Richtung reagieren und es plötzlich viel schlimmer wird und man plötzlich neuropathische Schmerzen da bekommt. Das heißt, ich bin für alles, was invasiv ist, relativ zurückhaltend. Für alles, was nicht invasiv ist, und da gibt es für Kopfschmerz ja mittlerweile auch sehr viel oder für Migräne, also dass man zum Beispiel die Endäste vom Trigeminus an der Stirn stimulieren kann, Vagusstimulation am Hals oder im Ohr machen kann. Es gibt so eine Rennstimulation am Arm, wo man mit so Feedback-Schleifen stimuliert. Da bin ich sehr offen, das auszuprobieren. Ich glaube nicht, dass es der Game-Changer ist sozusagen. Man macht das, dann ist alles weg. Aber das ist etwas, was man durchaus ausprobieren kann.
Wenn wir jetzt gemeinsam in die Zukunft schauen, wie siehst du die Migränetherapie in 5 bis 10 Jahren? Werden wir Migräne mit Virtual Reality Brillen unter Kontrolle kriegen können oder wie siehst du das?
Also mein Traum, wenn ich eine Vision haben dürfte, wäre, dass die Betroffenen Experten ihrer eigenen Erkrankung sind. Dass die in Deutschland Migräne haben, wissen, dass sie Migräne haben. Und dass die wissen, was es für Optionen gibt. Und ob das dann Virtual Reality ist oder der neueste CGRP oder PACAP-Antikörper oder was auch immer. Das ist sozusagen der Step further. Das ist, glaube ich, gar nicht der entscheidende Punkt. Sondern dass wirklich die Betroffenen wissen, was sie haben. Weil das sehe ich als das allergrößte Problem. Dass ganz viele immer noch nicht wissen, was sie haben und dann vollkommen lost sind mit der Erkrankung.
Möchte ich zuletzt fragen, welche 3 Tipps möchtest du unseren Hörern mitgeben, wie sie sich mit ihrem Kopfschmerz oder Migräne speziell auseinandersetzen sollten?
Also das Wichtigste ist, nicht akzeptieren, dass man beeinträchtigende Kopfschmerzen hat. Auch wenn jetzt der Hausarzt oder die Neurologin gesagt hat, das ist jetzt so, sondern wirklich darauf drängen, dass eine Diagnose gestellt wird und sich bei jemandem vorstellen, der sich damit auskennt. Nicht reinfallen auf irgendwie Heilsversprechen. Also jeder, der bei Social Media verspricht, das ist morgen weg oder es ist auf jeden Fall 100% geheilt, der lügt. Und auch bei so anderen Symptomen, zum Beispiel bei Schwindel, auch mal an Migräne denken. Weil es gibt eine Form der Migräne, die heißt vestibuläre Migräne, sehr, sehr häufig und die wird häufig übersehen.
Wie kann ich mich denn informieren, als wenn ich den Verdacht habe, dass ich eine Migräne habe? Gibt es besondere Webseiten, die ich besuchen kann?
Also es gibt die Webseite der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, DMKG. Da ist auch eine Expertenliste, die auch sortiert ist nach Postleitzahlen, wo man Experten findet, die auch das Kopfschmerzzertifikat erworben haben. Dann gerne über Social Media, aber selber auch einen Account, wo ich jeden Tag Informationen mache über Migräne und Kopfschmerzen, wie man es gut behandelt und wie man es gut therapiert. Und dann wirklich der niedergelassene Hausarzt, Schmerztherapeut, Neurologe, der ist sicherlich ein guter Ansprechpartner.
Super. Vielen Dank für den spannenden Austausch und Dankeschön, dass du dich für Migränepatienten einsetzt und hilfst vor allem bei der Aufklärung. Ich glaube, ich habe gelernt von dir, das ist der erste Schritt in Richtung einer gezielten Behandlung. Vielen Dank.
Dankeschön.
Die Fakten der Folge.
Spannungskopfschmerzen werden oft mit Migräne verwechselt. Viele denken bei Stirn- oder Nackenschmerzen an Verspannung. Doch oft steckt dahinter eine Migräne ohne Aura. Migräne ist behandelbar. Und das lohnt sich. Es gibt heute wirksame Akut- und Vorbeugungstherapien. Migräne muss man nicht einfach aushalten. Also kümmere dich aktiv darum, solltest du betroffen sein. Sucht euch daher auf jeden Fall einen Experten, der eure Beschwerden ernst nimmt und einordnen kann. Sollte man Schmerzmittel einnehmen? Ja, Aber bewusst, wer zu oft Schmerzmittel nimmt, riskiert einen medikamenteninduzierten Kopfschmerz. Weniger ist manchmal mehr. Und das war es fast schon wieder mit dieser Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja noch ein Random Reminder. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonniere uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Und natürlich freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Oder schreibe uns direkt an podcast@ceramtech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder? Nutze Journaling als mentales Detox. Wusstest du, dass 5 Minuten Schreiben am Morgen dein Gehirn entlasten kann, wie eine kalte Dusche für den Kopf? Beim Journaling geht es nicht um schöne Sätze oder Tiefgang. Es geht ums Rauslassen. Gedanken, Sorgen, Ideen, To-Dos, Chaos, alles raus aus dem Kopf, rauf aufs Papier. Das nennt sich auch Gedankendusche. Und sie wirkt. Du senkst den inneren Lärmpegel, klärst unbewusst Prioritäten und gibst deinem Nervensystem ein Zeichen, ich hab's notiert, du darfst loslassen. Nimm dir morgens oder abends 5 Minuten ganz ohne Druck oder Anspruch an dich selbst. Besonders hilfreich ist das übrigens bei Overthinking, Entscheidungsmüdigkeit oder wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst. Wenn du mehr dazu erfahren willst, kannst du auch nochmal in die Folge 64 mit Elena Miller hören. Dort haben wir tiefgründig über Journaling gesprochen. Also mein Random Reminder in dieser Woche, nutze Journaling als mentales Detox. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtech.de.